Liebe Leserin, lieber Leser, Freunde der Historienromane. Ich freue mich, dass Sie sich für unseren Historienroman im Schatten des Erbfeinds interessieren. Falls Sie mehr über die Ilmgrundsaga wissen wollen und sich in diese einlesen möchten, können Sie alle bisher erschienenen Romane in jeder Buchhandlung oder direkt beim Karl Gerber Verlag GmbH, Postleitzahl 85296 Rohrbach, erwerben. Für weitere Informationen und Bestellungen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.gerberverlag.de/shop oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 08 442 96 42 060. Vielen Dank für Ihr Interesse und herzliche Grüße aus der Hallertau, wo unser Verlag zu Hause ist. Die Erblast, der Geschehnisse im dritten Roman. Der Schatten des Erbfeinds beginnt in der Provinz Poitouim im Jahre 1347. Vier Kundschafter entdecken etwas, das ihre kühnsten Vorstellungen übertrifft, doch es wird ihnen zum Verhängnis. Und das Geheimnis bleibt die nächsten 44 Jahre lang gewahrt. Die Ereignisse von damals tragen nun Früchte im Jahr 1391. Kapitel Hexentanz. 24. April 1391, Jänne im Südosten Frankreichs. Gleichmäßig fiel der kalte Regen. Am grauen Himmel zogen langsam und stetig dunkle Wolken dahin und entluden unentwegt ihre nasse Fracht. Auf dem Markt in Jänne, einem Dorf am Ufer der Rhone, war die Stimmung an diesem Tage gedämpfter als üblich. Die Viehhändler schauten ein ums andere Mal zum Himmel und stießen leise Flüche aus, um sich danach vorsichtig zu der nahen Pfarrkirche Notre-Dame umzusehen, ob die Geistlichkeit vielleicht etwas davon vernommen haben mochte. Die Schafe und Ziegen in ihren Gattern drückten sich eng zusammen. Leises Meckern und Blöken war zu vernehmen, das nur verhalten durch den fallenden Regen drang. Der Teschner wie der Töpfer, der Gerber ebenso wie der Seiler und der Tuchmacher. Sie alle froren in ihren Ständen und Läden. Immer wieder, wenn sich genug Regenwasser in den Leinendächern der Marktstände gesammelt hatte, klatschte es laut vernehmlich auf den ungepflasterten Platz herunter und trug das seine dazu bei, dass sich der Boden unaufhaltsam in knöcheltiefen Schlamm verwandelte. Zwar waren schwere Bohlen verlegt worden, um trockenen Fußes voranzukommen, doch auch diese bargen die Gefahr, auf dem glatten Holz auszurutschen und der Länge nach in den kalten Schlamm zu stürzen, wie es schon so manchem Marktbesucher ergangen war. Nur wenige Menschen ließen sich daher sehen und als einzige hatten die Kinder ihre helle Freude daran, in die großen Pfützen und Schlammlöcher zu springen und sich lachend mit Matsch zu bewerfen. Da die Mittagszeit nahte, schickten sich die meisten Händler nunmehr an, ihre Läden zu schließen oder die Stände abzuräumen. Sie freuten sich darauf, ihre nassen und kalten Kleider wechseln zu können oder vielleicht im nahegelegenen Gasthof zum Goldenen Pfau einen Schluck wärmenden Gewürzweins zu sich nehmen zu können. Der Gasthof lag gegenüber der vor 200 Jahren erbauten Pfarrkirche und diente zugleich als Pilgerherberge. Jänne lag am Jakobsweg nach Santiago da Compostela und war für die Pilger, die zum Grab des Apostels strebten, einst ein beliebter Ort zum Übernachten gewesen. Doch nach dem Ausbruch des Krieges zwischen England und Frankreich vor 54 Jahren wagten sich immer weniger Menschen auf dem Landweg ins ferne Galizien. Und nur noch die wenigen verbliebenen Alten wussten von den Zeiten zu erzählen, als alljährlich eine Vielzahl von Pilgern in Jänne durchgekommen war. Zwar war vor zwei Jahren ein Waffenstillstand zwischen den verfeindeten Parteien geschlossen worden, doch war dieser überaus brüchig. Oft, so sagte man, verheerten nach wie vor marodierende Söldner die Dörfer in Aquitanien, vor allem der Gascogne und des Armagnacs im Südwesten Frankreichs, wo die Hauptwege zum Apostelgrab verliefen. Manche Pilger aus dem Osten, die es sich leisten konnten, zogen es daher vor, mit Schiffen entlang der Südküste Frankreichs bis zur Meerenge von Gibraltar zu reisen und von dort ihren Weg über Land nach Norden fortzusetzen. Andere gingen in einem Hafen am Atlantik zwischen Porto und La Coruña an Land, worauf sie nur noch wenige Tagesreisen zu Fuß nach Santiago da Compostela zu bewältigen hatten. Die Zeiten, in denen in Jänne und den anderen Orten am Jakobsweg die Wohlhabenden der Pilger ihr Geld gelassen hatten, schienen unwiderruflich vorbei zu sein. Daher erregte es die Aufmerksamkeit mancher Händler, die gerade ihre Stände räumten, dass kurz vor der Mittagszeit einige Fremde aus einer Seitengasse kamen und sich suchend auf dem Marktplatz umsahen. Dann steckten die Ankömmlinge die Köpfe zusammen und schienen zu beratschlagen. Ein Teschner stieß dem Gerber neben ihm den Ellenbogen in die Seite. Mon Dieu, was sind denn das für Gestalten? Aber zwei kräftige Rösser führen sie mit sich. Stattliche Kaltblutpferde. Ihr Fell glänzt und sie sehen wohlgenährt aus. Nicht schnell, aber ausdauernd. Oui, d'accord, antwortete der Gerber zustimmend. Er lachte laut auf und zeigte auf die Reisenden. Der Esel aber, der hinter ihnen hertrottet, taugt nur noch zum Abdecken. Sein Gelächter war von den Reisenden nicht unbemerkt geblieben. Einer von ihnen, ein schlanker Mann, der den Esel an einem Seil hielt, hob den Kopf, während er zur Seite trat. Er schob seine Google, die Kapuzenhaube, nach hinten und sah aufmerksam zu den beiden Händlern herüber. Der Mann hatte dichte schwarze Haare, in die sich graue Strähnen mischten, einen leichten Vollbart und tief in den Höhlen liegende dunkle Augen in einem angespannt wirkenden Gesicht. Obgleich er noch jung an Jahren sein mochte, schien es, als sei er vorzeitig gealtert. Sein Blick war so durchdringend, dass sich die beiden Händler rasch abwandten und eilends mit dem Abbau ihrer Stände fortfuhren. Dann zog der Fremde seine Google wieder über den Kopf und wandte sich erneut seinen Reisegefährten zu. Der Teschener hatte das Leinentuch seines Marktstandes sorgsam zusammengeschlagen. Er würde es später in seiner Werkstatt wieder aufspannen müssen, damit es nicht in feuchtem Zustande zu faulen begann. Er löste die Befestigungsseile und schlang sie zusammen, entfernte die Keile und zog schließlich die Holzstangen mit lautem Schmatzen aus dem nassen Schlamm. Alles legte er sorgfältig auf seinen Kahn. Dabei ließ er die Fremden nicht aus den Augen, die sich noch immer berieten. In der Tat schien es ihm ein eigenartiger Haufen zu sein, der hier augenscheinlich Rast zu machen gedachte. Aus der Gruppe ragte ein kräftiger Mann hervor, der einen breitkrempigen Hut mit Fasanenfedern trug. Darunter lugte ein wild gelockter brauner Haarschopf hervor, der aussah, als seien darin Strohhalme enthalten. Er besaß einen pfiffigen Gesichtsausdruck, der durch seinen Schnauzbart und die Haare an der Kinnspitze noch unterstrichen wurde, schaute aber ernst rein. Er hielt eines der Pferde, ein kräftiges Tier, das sein Gepäck trug, am Zügel. Am Sattel des Pferdes hing eine Jagdarmbrust. Schwert und Dolch am Gürtel des Mannes ließen zudem keinen Zweifel daran, dass es ein Wagnis war, sich mit ihm messen zu wollen. Neben dem Fremden stand eine Frau, bei der trotz ihrer wärmenden dicken Kleidung zu erahnen war, dass sie eine große Oberweite und eine schmale Taille mit ausladenden Hüften hatte. Die weiße Haube, die sie trug, bedeckte die blonden Haare, die auf ihre Schultern fielen, nur unzureichend. Die Frau hielt den Zügel des anderen Kaltblutes. Ein Prachtweib, dachte der Handwerker insgeheim und leckte sich unwillkürlich über die Lippen, als ihm das kleine Bäuchlein auffiel, das die Frau hatte. Sie erwartet ein Kind, erkannte er. Und ich bin sicher, sie kann ihr Pferd reiten wie ein Mann. Doch sah die Fremde über die Maßen erschöpft aus. Neben dem blonden Weib stand eine weitere Frau. Diese war schlank und trug einen schwarzen Umhang, der ihr augenscheinlich zu klein war. Ihre Kapuze hatte sie ungeachtet des Regens nach hinten geschoben. Sie war ebenfalls eine Schönheit, hatte schulterlanges haselnussbraunes gelocktes Haar und sanfte kluge Augen, die den Marktplatz von Jenne mit seinen sorgfältig gemauerten Häusern, die Kirche und das Gasthaus aufmerksam beobachteten. Auch betrachtete sie mit Interesse die Händler, die nun mit dem Abbau ihrer Marktstände beinahe fertig waren. Doch fiel dem Teschener auf, dass auch sie am Ende ihrer Kräfte zu sein schien. Und noch eines bemerkte er, der Umhang, den die Frau trug, schien von edlem, gleichwohl abgenutztem Tuch zu sein. Auch die Stiefel, die die Frau anhatte, waren von gutem Leder. Doch wiesen sie schon Risse auf. Hinter der Frau stand der junge schwarzhaarige Mann, der vorhin zu den Händlern herübergesehen hatte. Er hielt den Esel fest an einem Seil. Das Grautier, das den jungen Mann immer wieder anstupste, trug das Reisegepäck der Fremden, mehrere Reisebeutel und an der Seite lederne Gepäcktaschen. Ein Bogen und eine weitere Jagdarmbrust, die mit Ledergurten an den Gepäcktaschen festgezurrt waren, ergänzten die Ausstattung der Reisenden. Der junge Bursche achtete aber nicht auf das Tier, sondern ließ die Frau mit den dunklen Haaren nicht aus den Augen. Schließlich komplettierte ein junger, mittelgroßer stämmiger Mann in dunkelbrauner Mönchskutte die Gruppe der Reisenden. Der Mönch stützte sich auf einen Pilgerstock, an dem eine Kürbisflasche und eine Jakobsmuschel hingen. Über seinem Rücken trug er einen Bogen und an seiner Seite hing ein Köcher mit Pfeilen. Er hatte ein offenes und freundliches Gesicht, das aber von manchen Sorgenfalten durchzogen schien. Er sah nachdenklich drein. Geistlichen Beistand habt ihr ja, dachte der Teschener. Und der Mönch ist gar bewaffnet. Wenn euch der Weg aber durch Gascogne und Armagnac führt, werdet ihr mehr brauchen als das. Er schüttelte den Kopf und packte die Stangen seines Karrens. Schwer schnaufend bemühte er sich, das Gefährt aus dem Schlamm zu ziehen. Puterrot lief sein Gesicht an, doch ließ sich der Karren kaum bewegen. Keuchend hielt er inne. Als er aber erneut anpackte, wäre er beinahe gestürzt, weil sich die Holzräder mit einem Mal aus dem Schlamm befreit hatten und losgerollt waren. Verblüfft hielt der Handwerker inne und wandte sich um. Der kräftige Mann mit dem breitkrempigen Hut und der junge Fremde mit dem durchdringenden Blick waren zu Hilfe geeilt, hatten den Karren von hinten gepackt und angeschoben. Merci, Monsieur, sagte der Teschener und nickte dankbar. Willkommen im schönen Jenne. Mit wem habe ich die Ehre? Der kräftige Mann grinste, zog seinen Hut und verbeugte sich. Je suis Hubertus Martinson, zu euren Diensten. Und der junge Bursche hier? Fragte der Handwerker und zeigte auf den Schwarzhaarigen, der stumm nickte. Dies ist Felipe Montes, antwortete der Mann, der sich Martinson nannte. Wir sind auf Pilgerreise nach Santiago da Compostela und suchen hier nach Speise, Trank und guter Unterkunft. Dieser gastfreundliche Ort, so scheint es, bietet all dies, ist es nicht so? Der Teschener grinste nun seinerseits geschmeichelt. Oui, das will ich meinen. Im goldenen Pfau findet ihr, was ihr begehrt. Mittlerweile waren auch einige der anderen Händler neugierig herbeigeeilt und bildeten einen Kreis um die drei Männer. Hubertus zog erneut seinen Hut und grüßte nach allen Seiten. Auch Felipe nickte und verzog sein Gesicht zu etwas, das man mit gutem Willen als Andeutung eines Lächelns verstehen konnte. Diese Fremden haben mir geholfen, sagte der Handwerker. Doch verzeiht, wandte er sich an Hubertus, ich versäumte, mich vorzustellen. Mein Name ist Martin Mouton und ich bin Teschener. Ich schiebe den Karren nun zu meiner Werkstatt. Doch dann komme ich zurück zum goldenen Pfau. Mich gelüstet nach schmackhaftem Essen und gutem Wein. Euch beide aber, nickte er Hubertus und Felipe zu, lade ich zum Dank auf einen Becher Rotwein ein. Habt auch ihr Dank, lächelte Hubertus. Wir nehmen die Einladung gerne an. Und wenn ihr noch einmal der Hilfe bedürft, euren Karren aus dem Dreck zu ziehen, dann lasst es uns wissen. Er nickte den Umstehenden freundlich zu, gab Felipe einen Wink und stapfte durch den knöcheltiefen Schlamm zu seinen Reisegefährten zurück. Die anderen Händler sahen den beiden Fremden nach und begannen zu tuscheln. Dabei entging ihnen, dass das Gesicht von Hubertus ernst geworden war, als er sich von ihnen abgewandt hatte. Die beiden Frauen der Reisegruppe schauten Hubertus und Felipe erwartungsvoll entgegen. Nur der Mönch schenkte den Männern kaum Beachtung, sondern kraulte den Esel am Hals, der sich dies gern gefallen ließ. Nun, Hubertus? Fragte die blond gelockte Frau, als die beiden Männer sich wieder zu ihnen gesellt hatten. Ist das Gasthaus zu empfehlen? Hubertus trat näher und fasste sie mit beiden Händen an den Hüften. Es scheint so, mein geliebtes Eheweib, antwortete er. Das Essen und der Wein werden gelobt, da können die Schlafstätten nicht schlechter sein. Wir werden also hier Unterkunft nehmen und ihr zwei, er sah die beiden Frauen nacheinander an. Ihr könnt euch von den Beschwernissen der letzten Reisetage erholen. Er drehte sich zu dem Mönch, der bislang geschwiegen hatte. Was meinst du, Johannes? Wollen wir hier bleiben? Der Mönch atmete hörbar aus. Ohne den Sprecher anzuschauen, antwortete er, deinen Worten nach ist es bereits entschieden und kundgetan. Wie wäre es mir möglich, nur noch etwas dagegen einzuwenden? Bei diesen Worten zog er am Seil des Esels und wandte sich dem Gasthaus zu. Dabei berührte er wie zufällig die Hand der dunkelhaarigen Frau und strich ihr sanft über die Finger. Die Frau schaute ihre Reisegefährten an und hob fragend die Augenbrauen. Dann aber folgte sie schweigend dem Mönch. Die drei anderen der Reisegruppe wechselten bedeutsame Blicke. Die blond gelockte Frau seufzte leise, worauf Felipe zu ihr sagte, Signora Irmingard, soll ich den Zügel deines Pferdes nehmen? Du bist sicher müde und willst dich zur Ruhe legen? Die Angesprochene nickte. Hab Dank, Felipe. Mein Leib verlangt in der Tat nach Ruhe. Bitte kümmere dich um meine brave Stute Fides. Sie sah ihren Mann an. Hubertus, bitte geh mit Felipe mit und sorge dafür, dass die Rösser einen guten Platz im Stall des Gasthofes bekommen. Ich werde mich jetzt zu Johannes und Magdalena begeben. Sie klopfte ihrer Kaltblutstute auf den Hals und stapfte durch den Schlamm auf den Eingang des Gasthauses zu. Davor hatte Johannes schon den Esel an einem Balken angebunden und war mit der dunkelhaarigen Frau im Innern verschwunden. Irmingard hielt inne, als sie das Grautier erreicht hatte und streichelte den Esel über die kurze Mähne, was dieser mit einem zufriedenen Schnauben quittierte. Du kannst nichts dafür, grauer Freund, dachte Irmingard. Trotz des Regens trat sie noch nicht ein, sondern betrachtete zuerst aufmerksam den Gasthof. Es handelte sich um einen solide aus Steinen errichteten zweistöckigen Bau, über dessen Eingangstüre ein Schild mit einem goldenen Pfau in grünem Kranz sanft im Wind hin und her schwang. Links neben der Eingangstüre war die Mauer um gut eine Mannslänge zurückgesetzt. Hier befand sich eine Überdachung, unter der einige Bänke und Tische standen. In der Mauer dahinter fanden sich drei Fenster mit Butzenscheiben. Eine Durchreiche in Hüfthöhe war mit schweren Holzläden verschlossen. Im oberen Stockwerk mochten sich die Schlafräume für die Gäste befinden. Linker Hand schloss sich ein aus starkem Holz errichteter Stall an. Irmingard drehte sich einmal langsam um sich selbst, um den Marktplatz in Augenschein zu nehmen. Mittlerweile hatten alle Händler ihre Stände abgebaut und so erkannte sie, dass es ein großer viereckiger Platz war, der von durchweg steinernen Häusern gesäumt wurde. Nur wenige von ihnen hatten zwei Stockwerke wie der Gasthof. Irmingard erkannte eine Bäckerei und eine Fleischerei. Genau gegenüber befand sich die Kirche des Ortes. Zwischen den Häusern führten manche Gassen weg, so wie die, aus der sie gekommen waren. In der Mitte des Platzes befand sich ein überdachter Brunnen und kaum eine Mannslänge daneben stand eine große Linde, die jetzt um diese Jahreszeit ihre hellgrünen Blätter ausgetrieben hatte. Irmingard wandte sich wieder dem Gasthof zu und stieg, nachdem die Prüfung zufriedenstellend ausgefallen war, die drei Stufen hinauf, öffnete die Türe und trat ein. In der Gaststube war es warm und behaglich. In der Ecke brannte ein Kaminfeuer und auf dem Boden waren Binsen gestreut. Ein Duft nach Gebratenem stieg in Irmingards Nase und zugleich lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Die Tische und Bänke in der Stube schienen ihr alt und viel genutzt, aber dessen ungeachtet solide gezimmert. Ein knappes Dutzend Männer und Frauen saßen an den Tischen, aßen und tranken. Die Blicke der Gäste wandten sich ihr zu, als sie eintrat, bewundernd die der Männer, misstrauisch die der Frauen. Mit ihrer Haube aber zeigte Irmingard, dass sie verheiratet, mithin kein Freiwild war. Auch bemühte sie sich keineswegs, ihr Schwangerschaftsbäuchlein zu verbergen. Sie ging durch die Gaststube und grüßte lächelnd nach allen Seiten. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ihr Gruß wurde größtenteils murmelnd erwidert. Gegenüber dem Eingang befand sich die Theke, an der der Mönch Johannes mit der dunkelhaarigen Frau, die sich ihre Kapuze wieder über den Kopf gezogen hatte, stand. Johannes sprach gerade mit dem Gastwirt, einem kahlköpfigen Mann mit buschigen blondbraunen Augenbrauen und einem großen Schnauzbart im roten Gesicht. Der Wirt fuchtelte mit den Armen, während er redete. Ich biete euch eine Kammer für Pilger, wie ihr es euren Worten zufolge seid. 8 Schlafstätten sind darin, es ist sauberes und frisches Stroh aufgeschüttet, auch liegen in jeder Schlafstatt Decken bereit. Ihr könnt 2 Nächte bleiben und erhaltet ein Pilgermahl morgens und abends. Darin enthalten ist guter Käse und schmackhafter Wein. Wir Jennois sind hierfür in weitem Umkreis anerkannt. Dies alles biete ich euch zu gutem Preis, 2 Pfennige für jede Nacht und jeden Gast. Das Mittagsmahl ist indes gesondert zu bezahlen. Wenn ihr es aber bevorzugt, alleine zu nächtigen, Frère, dann kann ich euch auch eine kleine Nische abseits der Kammer bereiten lassen. Da ihr Reittiere habt, könnt ihr diese im Stall unterstellen. Ihr müsst aber selbst für die Tiere sorgen, die Heuraufen und Wassertröge füllen. Frisches Heu findet ihr im rückwärtigen Bereich des Stalles, sauberes Wasser im Brunnen am Marktplatz, auch für die Krüge in der Schlafkammer. Der Wirt hielt schnaufend inne. Anscheinend sprach er sonst nicht so viel. Irmingard hatte die Worte vernommen. Johannes, so schien es ihr, zögerte. Rasch trat sie näher und zupfte den Mönch am Arm. Als er überrascht den Kopf zu ihr drehte, flüsterte sie, nimm das Angebot an, Johannes. Es kann gut sein, dass wir 2 Nächte bleiben. Der Gastwirt winkt mir vertrauenswürdig. Und bitte nimm deine Unterkunft bei uns. Eindringlich sah sie ihn an. Johannes biss sich kurz auf die Lippen, dann nickte er ergeben. Er drehte sich wieder zu dem Wirt und hielt ihm die Hand entgegen. Schlagt ein, Wirt, wir sind uns einig. Ich bin Bruder Johannes vom Orden der Benediktiner aus der Abtei St. Peter und Paul in Coburg im Herzogtum Bayern. Meine Gefährten und ich nehmen die Kammer und entscheiden morgen, ob wir eine weitere Nacht bleiben. Der Wirt brummte zufrieden, nickte bekräftigend und schlug ein. Willkommen im goldenen Pfau, Frère Johannes. Ich bin Jacques Valois und es ist mir eine Ehre, euch zu beherbergen. Er griff hinter die Theke und holte 5 irdene Krüge hervor. Damit könnt ihr das Wasser aus dem Brunnen holen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr danach eine kräftige und wärmende Suppe zu euch nehmen. Er zeigte auf einen noch freien Tisch. Noch bevor Johannes etwas sagen konnte, warf Irmingard mit einem gewinnenden Lächeln ein. Gerne, Monsieur Valois, möchten wir eure Suppe kosten, sobald wir Lagerstatt bezogen und unsere Reittiere versorgt haben. Habt Dank für eure Gastfreundschaft. Sie zwinkerte dem Gastwirt zu, um danach Johannes und der dunkelhaarigen Frau ein Lächeln anzudeuten. Der Gastwirt strahlte und zeigte Irmingard die Treppe, die nach oben führte. Die erste Türe rechter Hand, sagte er, um danach hinter der Theke in der Küche zu verschwinden. Ich gehe nach oben, sagte Irmingard. Magdalena, willst du mir folgen? Sie drehte sich um und stieg die Treppe hinauf. Ohne Johannes weiter zu beachten, folgte ihr die dunkelhaarige Frau. Der junge Mönch zögerte kurz, packte dann mit leisem Seufzen die Krüge und ging hinaus. Als Irmingard vor der Kammer stand, drehte sie sich zu ihrer Begleiterin um. Ihr Lächeln war erloschen und ihr waren die Anstrengungen der Reise nun deutlich anzumerken. Sie sagte leise, Magdalena, du bist mir seit unserer Abreise aus der Abtei Engelberg eine gute Freundin geworden. Ich vertraue dir. Bitte nimm deine Schlafstatt neben der meinen. Noch sind die Männer im Stall. Es wird geraume Zeit dauern, bis sie kommen. Ich muss mit dir sprechen. Was will Irmingard mit Magdalene besprechen? Tauchen sie ein in eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer im mittelalterlichen Frankreich des Jahres 1391. In der Schatten des Erbfeinds begleiten sie den jungen Pilgermönch Johannes auf einer fesselnden Reise, die ihn und seine Gefährten durch düstere Wälder und gefährliche Intrigen führt. Gemeinsam mit seiner großen Liebe Magdalena und treuen Gefährten kämpft Johannes gegen die düsteren Mächte des Erbfeinds, während die Inquisition bereits die ersten Scheiterhaufen entzündet.